ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Charles war in Ozeanien unterwegs. Ich muss da nachgucken, wo Samoa ist, ehrlich gesagt. Das liegt wirklich auf
weiß
der.
Man.
Nee, das weiß
in
man.
In the middle of nowhere.
Ja, genau.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel.
Hallo.
Valerie Krall.
Hi.
Und ich bin Gabi Biesinger. Bei uns geht es heute um Geld, das die britische Regierung hat oder nicht hat und das sie den Bürgern als Steuererhöhung aus der Tasche ziehen will, um das Land zu sanieren. Es geht um eine Trauminsel in der Südsee, Samoa, das allerdings im Klimawandel gegen den Untergang kämpft. König Charles war da und hat das Treffen der Commonwealth-Länder geleitet. Und dafür musste er einen ganz schönen Eiertanz hinlegen, vielleicht auch ein Limbo, wenn man im Bild der karibischen Staaten bleiben will, die Charles ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Und wir stellen große Museumspläne vor, die das Victoria und Albert Museum in Ost-London umsetzen will. Aber wir fangen an mit den riesigen Löchern im Haushalt der neuen Labour-Regierung. Finanzministerin Rachel Reeves hat ihren ersten Haushalt nach den Wahlen im Juli vorgestellt. Und es konnte in diesem Zusammenhang in den britischen Medien nicht oft genug erwähnt werden, dass sie die erste Frau in diesem Amt ist. Und dann hat sie es auch noch mal selber gesagt, als sie ihre Rede begann. Ich frage mich immer, warum das jetzt konkret in diesem Fall so von Bedeutung ist, ob das auch was mit, naja, Frauen können gut Haushalt oder so. Anyway, Christoph, du hast das Thema verfolgt und es wurde im Vorfeld schon Riesenwirbel darum gemacht. Warum eigentlich?
Tja, warum eigentlich? Ich war davon auch total überrascht. Also Hubschrauber, die über Westminster flogen. Ja, ich meine, da passiert ja nichts, was man auf den Kameras sehen kann. Ja, das Gebäude in seiner Schönheit steht an der Themse. Ich liebe diese Bilder, wenn ich die BBC verfolge, immer wieder. Aber heute Morgen, also die Kulmination der Aufregung kurz vor dem Budget. In den vergangenen Tagen wurde schon runtergezählt, wie kurz vor Weihnachten im Adventskalender. Ja, noch 2 Tage, noch 7 Tage. Ja, und dann hatten wir also heute Budget Day. Ich glaube, dass das ein wichtiger Tag war, aus dem einfachen Grund heraus, dass wir das Budget unter Liz Truss einmal so fürchterlich am Abstürzen sehen. Eine große Aufregung deswegen da war, wie würden die Finanzmärkte reagieren? Spoiler, alles okay bislang, Klammer zu. Und ich glaube, es ist schlicht und ergreifend der bedeutendste Tag für Labour heute gewesen, weil natürlich dieses Dilemma erkennbar geworden ist in den vergangenen Wochen, in all den Debatten um das Geld. Auf der einen Seite das Versprechen der Regierung, nein, wir wollen keine Steuern erhöhen. Auf der anderen Seite unglaubliches Investitionsbedarf, Reformbedarf. Es muss überall Geld reingepumpt werden. Wie macht man das? Und dieses Dilemma aufzulösen, das war Rachel Reeves Aufgabe heute. Wow. 1 Stunde 20 hat es gedauert. Und ich habe sie nicht beneidet. Ich glaube, das ist kaum vorstellbar, wie viel sie da abschätzen muss, wo sie welchem Kollegen im Kabinett Geld gibt, nimmt. Es wird verhandelt, es muss mit Interessengruppen, mit Lobbyisten gerechnet werden. Also es ist, glaube ich, echt ein Brett. Ich glaube, die hat das ganz gut über die Rampe geschoben.
Weil man muss es ja jetzt auch erstmal wieder runterbrechen und auch vergleichen. Was hatten die denn vorher? Was kriegen die jetzt? Ist das ein Zugewinn? Ist das eine Steigerung, die eigentlich geringer ist, als sie hätte sein müssen und so? Also da wird jetzt jeder seine Rechnung aufmachen. Es gab hier im Vorfeld immer so eine Diskussion über Working People. Wer sind denn eigentlich
Working People?
Es gab sogar einen Call-in, wo es hieß, wenn Sie Working People sind, rufen Sie doch an.
Ja.
Weil es vorher das Versprechen gab, dass die Working People eben keine Steuererhöhungen bekommen. Und wie ist denn das jetzt gelöst worden?
Ja, das war ja fast philosophisch, ja, diese Auseinandersetzung um den Begriff Working People. Ich meine, klar, wir leben irgendwie im 21. Jahrhundert, die Welt ist vorangeschritten. Der klassische Blaumann, ich stehe im Werk am Fließband, das ist alles nicht mehr so. Wir haben heute Working People, die im digitalen Zeitalter arbeiten, wo die Arbeitsbedingungen ganz anders geregelt sind als in der Fabrik. Die aber halt trotzdem sich selber vielleicht so definieren würden oder Labour würde sie so definieren. Und dann hatten wir ja im Vorfeld dieser Verkündung heute schon sehr viele bizarre Momente, wo dann auch Beispiele kreiert worden sind. Also, wenn ich jetzt 4 kleine Wohnung habe und dadurch Einkommen generiere und dann aber die National Insurance steigt, dann bin ich doch eigentlich, weil ich kein hohes Einkommen habe, vielleicht Working People, weil ich mich ja um diese 4 Flats kümmern muss, um diese Apartments, aber trotzdem von einer Erhöhung betroffen bin. Ja, da denke ich so, ja gut, Kinder, das ist jetzt also wirklich so speziell, aber klar, muss man auch bedenken, auch das ist irgendwie im neuen Zeitalter, dass man solche Lebensmodelle vielleicht hat oder solche Businessmodelle, wo Leute so arbeiten. Aber das zeigt so ein bisschen diese Diskussion, die teilweise auch instrumentalisiert worden ist, um da gegen Labour zu schießen, die aber eben einfach, glaube ich, auch schwieriger zu führen war als in den 60er, 70er Jahren, wo man sich nochmal philosophisch austauschen konnte. Was ist ein Arbeiter?
Ja, eben. Ich glaube, das, was ich eigentlich so witzig fand, ist, dass die diesen Begriff ja schon den ganzen Wahlkampf durch verwendet haben. Und dann ist jetzt vor 1-2 Wochen irgendwie der erste Journalist drauf gekommen, mal zu fragen, was meinen die eigentlich damit? Das ist ja auch immer so sehr künstlich herbeigezaubert dann, ne? Also monatelang heißt es, wir machen das und das, wir erhöhen keine Steuern für Working People und alle sind irgendwie einverstanden oder auch nicht. Und auf einmal stürzten sich dann alle drauf, Moment, was heißt denn das eigentlich? Und Labour hat das natürlich auch gemacht, um nachher dann ein bisschen, ja, Spielraum zu haben. Denn so richtig definieren kann man das vielleicht gar nicht.
Und es gab ja diese Geschichte, dass Rachel Reeves vor den Wahlen schon mit allen Unternehmern immer, es hieß immer, beim Lachsbrötchenfrühstück gesessen hätte, um sie einzunehmen für eine mögliche Labour-Regierung und zu sagen, wir sind auch wirtschafts- und unternehmerfreundlich, wir brauchen Investitionen und Wachstum. Und jetzt haben sie den Mindestlohn erhöht und sie haben eben den Arbeitgeberanteil an den National Insurance-Kosten erhöht. Und natürlich, also einmal, wie abschreckend ist das jetzt wirklich für die Wirtschaft? Und bei den Working People, die müssen das ja dann auch wieder mittragen, dadurch, was sie kaufen und wenn Preise steigen daraufhin.
Ja, wobei das sich schon sehr versteckt und das nicht so ganz klar zuzuordnen ist. Ich glaube, dass diese Idee von Labour zu sagen, wir erhöhen eben nicht die Einkommenssteuer, dass das schon mal nicht schlecht ist. Das ist ja für mich das Erste, was im Raum steht, wenn ich sage Steuererhöhungen oder es soll keine Steuererhöhung geben für Working People, dann ist die Einkommenssteuer ja die ganz wichtige. Und jetzt sehen wir also ein ganzes Bündel an Maßnahmen und an Steuern, die erhöht worden sind. Und da hat natürlich auch die Opposition drauf geklopft und hat gesagt, hier, das sind all die Steuern, die er erhöht.
National Insurance up. Capital Gains Tax up. Inheritance Tax up. Energy Taxes up. Business Rates up.
Ja, lebhafter Rishi Sunak. Ich habe es sehr genossen. Das war sein letzter Auftritt im Unterhaus.
Ja,
kleine Fußnote.
Gefühl, er wollte nochmal so richtig draufhauen.
Genau. Aber hier zeigt sich eben, was alles erhöht worden ist. Ja, aber es ging eben darum, sehr, sehr viele Milliarden einzusammeln. Und ich glaube, dass die Belastung für, ich sag mal, den normalen Arbeitnehmer schon relativ gering gehalten werden kann mit diesen Plänen, die vorgelegt worden sind. Es werden ja auch die Möglichkeiten eröffnet, noch mehr Steuern aufzunehmen, um Investitionen anzuschieben. Also ich glaube, das ist schon alles ganz gut gelagert. Aber klar, es ist nicht auszuschließen, dass der ein oder andere vielleicht dann doch mit einem teuren Haus der Großmutter eine Erbschaftssteuer wird zahlen müssen etc. pp. Aber irgendwo muss die Kohle halt herkommen. Der NHS liegt brach. Man braucht Geld für die Schulen. Man braucht Geld für die Infrastruktur. Also beispielsweise den Ausbau der Schienen, der Straßen an allen Ecken und Enden. Und dann muss halt irgendwo das Geld herkommen.
Ja, und apropos Kohle herkommen, das war ja immer der Vorwurf eben an die konservative Partei, dass die das Land so runtergewirtschaftet haben, dass überhaupt keine Handlungsfähigkeit für Labour besteht.
Ja, das ist richtig. Und diese Handlungsfähigkeit musste Labour jetzt eben herstellen. Und ich glaube, das war auch die Brisanz dieses Termins, dieser Rede von Rachel Reeves. Und vielleicht hören wir noch mal rein. Einen Punkt, den ich ganz spannend fand, es geht um die Mehrwertsteuer für private Schulen, die ist auf Eis gelegt bislang und das will man jetzt ändern. Also künftig werden diese Schulbeiträge, die Eltern entrichten müssen für Privatschulen, werden auch mit einer Mehrwertsteuer belastet. Das erhöht die Kosten und da machen sich natürlich viele Privatschulbetreiber Sorgen, dass das die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern abschrecken könnte. Wir hören hier mal rein in die Begründung von Rachel Reeves.
94% of children in the UK attend state schools. Yeah. To provide the highest quality of support and teaching that they deserve, We will introduce VAT on private school fees from January 2025.
Ja, also es war ein ganz sensibles Thema in Großbritannien, wo lange argumentiert ist, ob das so richtig ist. Zum Beispiel Kinder mit Special Needs, die würden auf so einer Privatschule besser aufgehoben werden. Jemand aus dem Mittelstand, der also ein Kind hat, das besondere Bedürfnisse hat beim Lernen, der wird sich das eventuell nicht mehr leisten können, etc. etc. Aber sie hat hier eben auch einen klaren Punkt machen müssen, glaube ich. Die Kohle muss halt irgendwo herkommen. Und sie argumentiert ja hier, wir haben es gerade gehört, 94% der Schülerinnen und Schüler gehen eben auf staatliche, ganz normale Schulen. Also Steuerschlupflöcher schließen, Reiche mehr besteuern. Das trifft dann in diesem Fall eben auch die Privatschulen.
Ich habe das ja auch verfolgt und muss sagen, am lautesten gebrüllt und gejubelt, ich meine, das ist ja im Unterhaus sowieso immer gang und gäbe, wurde aber, als sie sagte, an der Alkoholsteuer wird geschraubt. Und das war vorher schon befürchtet worden, dass jetzt Bier nochmal teurer wird. Und dann hat sie aber den Kniff gewählt, dass sie gesagt hat, okay, ja, Flaschenbier und was man in den Supermärkten kauft und so, da kommt tatsächlich eine Steuer raus. Aber gezapftes Bier, also was den Papst zugute kommt, da wird die Biersteuer sogar etwas gesenkt. Und dann brach die Hölle los.
Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, diese Kultureinrichtung Pub muss erhalten bleiben und in den Dörfern. Wo sollen die Menschen sonst hingehen, ja, wenn das Local Pub nicht mehr da ist? Ja, ich habe auch sehr geschmunzelt, als ich das sah.
Müssen wir unseren paar Kollegen, glaube ich, nochmal sagen. Weiß nicht, ob das jeder schon mitbekommen hat.
Ich sehe auch die Frage, wann es umgesetzt wird, aber wir werden es dann sicher merken.
Ja, Gabi, Valerie, schwenken wir von der Regierung mal zum Staatsoberhaupt. König Charles war in Ozeanien unterwegs. Ich musste ja nachgucken, wo Samoa ist, ehrlich gesagt. Das liegt wirklich auf der...
In the middle of nowhere.
Ja, genau. Vielleicht war das mal im Journalistentest, den ich dann wahrscheinlich nicht bestanden hätte. Genau, Datumsgrenze. Also rechts, oder wie der Geograf sagt, da östlich von Australien. Erst ein Staatsbesuch in Australien, wo nicht nur die Fans auf ihn gewartet haben, sondern auch Kritiker, die Charles als Staatsoberhaupt loswerden wollen und eben eine Republik werden möchten. Und dann ging es weiter nach Samoa. Wir haben gerade darüber gesprochen, wo Charles das Treffen der Commonwealth-Länder geleitet hat. Zum ersten Mal als Vorsitzender, seit seine Mutter Elizabeth verstorben ist. Und da musste Charles gleich beim ersten Mal besonderes diplomatisches Geschick beweisen. Denn eine Reihe von Staaten aus der Karibik fordern von Großbritannien eine Entschuldigung wegen der Unterdrückung und der Sklaverei in der Kolonialzeit. Und im Raum stehen auch Forderungen nach Geld. Charles ist da in seinen Reden nicht darauf eingegangen, aber das hier, das hat er gesagt.
I understand from listening to people across the Commonwealth how the most painful aspects of our past continue to resonate. Let us choose within our Commonwealth family the language of community and respect and reject the language of division. None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure.
Also, wenn ich den Menschen im ganzen Commonwealth zuhöre, dann verstehe ich, dass die schmerzhaften Aspekte unserer Vergangenheit noch immer nachhallen. Aber lassen Sie uns in unserer Gemeinschaft des Commonwealths eine verbindende und respektvolle Sprache finden und keine, die spaltet. Niemand von uns kann die Vergangenheit ändern. Wir müssen aus der Geschichte lernen und in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen und Ungleichheit beseitigen, wo es sie noch gibt. Also, gut umschifft dieses Thema.
Das hat bestimmt eine Weile gedauert, bis das richtig formuliert war.
Gesessen hat. Valerie, blätter das doch mal auf, was die Zwickmühle auch war, in der Charles da in Samoa steckte.
Eine ganz schöne Zwickmühle. Ich meine, der ist das natürlich auch irgendwie gewöhnt, dass er immer eine wichtige Rolle spielt, aber eigentlich auch nicht so richtig was zu melden hat. Das ist ja in Großbritannien in gewisser Weise auch so. Hier ist es noch mal dramatischer, würde ich sagen. Ja. Denn er ist natürlich als Staatsoberhaupt Großbritanniens und einiger anderer Länder, wie zum Beispiel Australien, dorthin gereist. Gleichzeitig ist er auch Chef des Commonwealth, das heißt für diese Staaten, die Reparation fordern, verantwortlich. Und darf aber sowieso gar nichts sagen, wenn die eigene britische Regierung sagt, machen wir nicht. Insofern hatte er eigentlich wenig Spielraum, überhaupt irgendwie sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und hat deswegen diesen sehr eleganten diplomatischen Weg gewählt, das irgendwie so halb anzusprechen, aber eigentlich eben auch nicht. Denn ja, Premierminister Keir Starmer war ja eben auch dabei und hat schon vorher gesagt, Reparationszahlungen gibt es nicht, Entschuldigung übrigens auch nicht. Und da kann er eben nichts gegen sagen oder auch keine andere Haltung einnehmen.
Mhm. Also um das jetzt auch nochmal aufzudröseln, es gibt eben einige Staaten in der Karibik, allen voran waren das die Bahamas, die gesagt haben, es ist jetzt endlich der Zeitpunkt, dass wir um Wiedergutmachung, über Reparationen, überhaupt über das Thema, was ist in der Kolonialzeit passiert, wie hat Großbritannien vom Sklavenhandel profitiert und was ist dann daraus geworden, dass wir dieses Thema endlich mal ansprechen. Und es gibt auf der anderen Seite Studien, die mal ermittelt haben, wenn es zu Reparationen käme, und die haben da wirklich jeden Pfennig einmal umgedreht, das ist im vergangenen Jahr, genau, und auch was Nachfolgegenerationen investiert hätte werden müssen, da gibt es eine Zahl, die im vergangenen Jahr in einem Bericht unter Vorsitz des UN-Richters Patrick Robinson ermittelt wurde, dass Großbritannien 14 Ländern mehr als 18 Billionen Pfund an Reparationen schulden würde. Also wenn man tatsächlich auf diese Summe gucken würde. Und das ist ja im Grunde komplett unfinanzierbar. So.
Gerade vor allen Dingen, weil wir hier am Anfang ja gehört haben,
wieder beim
das
Thema Geld
sitzt hier eh nicht so locker.
Genau. Und jetzt sagen aber auch diese CARICOM-Staaten, also das ist der Zusammenschluss der karibischen Staaten, also wir wollen jetzt im Moment gar nicht über Geld reden, sondern wir wollen einfach nur mal über das Thema reden und gucken, wie wir da vorankommen.
Ja, das ist ganz interessant, weil diese, gerade von den Leuten, die hier in Großbritannien sagen, so ein Quatsch, Reparationszahlung gibt es nicht, wird diese Zahl natürlich ganz gern verwendet, um die Absurdität dieses Themas aufzuzeigen. Also das ist ja völlig unmöglich und das kann man sich ja nicht leisten und völlig realitätsfern. Mhm. Dabei missachten viele, dass diese Staaten sehr wohl wissen, dass Großbritannien sich das nicht leisten kann und ein bankrottes Großbritannien braucht jetzt auch keiner. Aber es gibt eben sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie Reparationen aussehen könnten. Also das können Investitionen sein, das könnte zum Beispiel ein Schuldenausgleich, Schuldentilgung sein. Das können ganz verschiedene Programme auch langfristig sein, die diese Länder in einer Art und Weise unterstützen, die eben mit den Verbrechen aus der Vergangenheit verkuppelt sind. Aber diese 18 Billionen, das ist eben eine Zahl, die sehr gerne sowohl von der einen Seite, die es befürwortet, als auch von der anderen benutzt wird, nur eben für verschiedene Argumente.
Ich habe eine ganz interessante Geschichte gehört. Da war ein Historiker von der Uni Sussex, Alan Lester, im Radio und der hat gesagt, man könnte sich damit eben auch am Luxemburger Abkommen orientieren. Das war das Abkommen 1953, das die deutsche Bundesregierung mit Israel getroffen hat, als Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts, wo sie damals 3 Milliarden Mark und nochmal 450 Millionen eben für ein Gliederungskosten für jüdische Flüchtlinge und für die Jewish Claims Conference zur Verfügung gestellt haben. Also so eine einmalig ausgehandelte Summe, die eben konkret, wie du es beschrieben hast, den Zweck hatte, Menschen ihre Lebensbedingungen zu erleichtern und nicht irgendwie im Sinne von eine Schuld abstottern oder jemanden jetzt endlos in die Pflicht nehmen. Und was ich auch ganz interessant fand, war, Charles selber hat da auch schon, finde ich, einen ganz geschickten Kunstgriff gemacht. Er hat nämlich, weil ja das Thema Klimawandel ein Thema ist, das sehr viele dieser Commonwealth-Staaten betrifft, kleine Inseln, die einen niedrigen Wasserspiegel um sich herum haben, dass er aus seiner persönlichen Schatulle Stipendien zur Verfügung stellt für Wissenschaftler, junge Wissenschaftler aus den betroffenen Ländern, die eben an den pazifischen Universitäten dann zu dem Thema forschen und hoffentlich Lösungen dafür finden. Und mein Eindruck war, dass das so ein bisschen so ein Fingerzeig auch sein sollte, dass das ja auch ein Weg wäre. Starmer hat ja auch immer gesagt, wir wollen nicht über die Vergangenheit reden, wir wollen in die Zukunft gucken, dass das genau sowas ist, um zu helfen.
Total, und das ist ja ein Thema, da fühlt er sich sehr wohl. Da hat er, also Charles jetzt mit dem Klimawandel und Klimaschutz, da weiß er, dass allen bewusst ist, dass er sich da schon seit Jahrzehnten einsetzt und so weiter. Da redet er gern drüber und da fördert er gern Projekte. Ich finde aber schon, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, diese ganzen Zitate mit, ich möchte nicht in die Vergangenheit gucken und so weiter. Das finde ich schon ein starkes Stück in dem Sinne, dass das eigentlich ja kein Argument ist. Die wollen ja die Reparationszahlungen in der Zukunft haben.
Ja.
Also dieses, wir können die Vergangenheit nicht ändern, da sind sich ja alle einig. Es geht ja um Finanzierungshilfen für die Zukunft. Reparationszahlungen kann man nicht in die Vergangenheit setzen. Also das ist schon, finde ich, auch von Keir Starmer dann, ich weiß nicht, ob man sich einfach, weil das Argument für die Diskussion zumindest darüber so stark ist, dass es ihm auch einfach sehr schwer gefallen ist, da besser zu argumentieren. Denn er wurde ja in Interviews in Samoa auch gefragt. Ich fand, er kam da nicht gut rüber. Also er hat das nicht verständlich und irgendwie nachvollziehbar erklärt, warum man darüber jetzt nicht reden kann.
Er wollte es einfach abblocken.
Ja, ja, genau.
Und interessant ist auch, dass die Diskussion hier in Großbritannien tatsächlich auch darüber ausgebrochen ist. Und zum Beispiel Robert Jendrick, der einer der beiden Kandidaten ist, die jetzt in den kommenden Tagen entweder neuer Chef der Tory-Partei werden oder nicht. Also da gibt es ja noch zwei Endkandidaten, er ist einer davon. Und der hat es so gedreht und gesagt, die Kolonialstaaten, die ehemaligen, sollten uns dankbar sein, weil wir da Demokratie, Infrastruktur, Gesundheitswesen, Christentum und ähnliche Errungenschaften hingebracht haben und wir dürfen uns nicht über unsere Vergangenheit schämen.
Ja, das war schon ein starkes Stück. Es kommt ja jetzt auch nicht, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Der möchte ja am Wochenende zum Vorsitzenden der Tories gewählt werden. Aber was ich eigentlich so schockierend finde, ist, dass da jetzt auch kein wirklicher Aufschrei kommt oder so. Also man nimmt diese Headline wahr und verschickt die vielleicht drei Freunden und sagt, geht's noch? Denn also sein Artikel, das, also man staunt bei jedem Satz mehr, was er sich da zusammenreimt und wie er, man kann ja sehr viel über verschiedene Seiten der Vergangenheit diskutieren, aber zu sagen, die Kolonien sollten uns dankbar sein, das ist einfach schon irgendwie ein starkes Stück. Aber irgendwie wird es auch so hingenommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er gewählt wird, mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall
vielleicht nicht
druckreif,
deshalb,
die Meinung.
Vielleicht.
Und er versucht natürlich aber auch jetzt, ne, sich im Kontrast zu Keir Starmer. Denn Keir Starmer hat zwar gesagt, ich mache das nicht mit den Reparationen, Entschuldigung gibt es auch nicht. Aber das ist eben auch das Zeichen der Zeit heute. Er musste trotzdem am Ende unterschreiben, dass es jetzt Diskussionen darüber geben soll. Da haben sich die anderen Staaten eben durchgesetzt.
Ja, also das Thema wird nicht weggehen.
Ja, und Gabi, zum Schluss dann jetzt noch ein Kulturtipp von dir, auf den wir allerdings noch etwas warten müssen. Das Victoria and Albert Museum eröffnet einige Zweigstellen in Ost-London und du hast dir schon mal angeguckt, was es da dann zu sehen gibt.
Ja, ich war in Hackney Wick. Da bin ich vorher ehrlich gesagt noch nie aus der Bahn ausgestiegen und ich war total geflasht. Das ist super hip, gentrifiziert, alles mit Bioläden, viel Graffiti, Cafés am Kanal, kann man ein gutes Wochenende verbringen. Und da will das Victoria and Albert Museum insgesamt drei neue Dinge quasi eröffnen. Das eine ist das Storehouse, das eröffnet schon in einem Jahr. Und das ist ein Museum, das im Grunde wie ein Hochwarenlager angeordnet ist. Also der vorstellende Kurator hat auch gesagt, das ist hier wie in der Amazon-Distributionszentrale, dass die Objekte, und das sind ziemlich viele, nämlich 250.000, dass die in Regalen quasi sind, auf verschiedenen Ebenen und man die da angucken kann. Man kann auch, wenn man ein besonderes Objekt sehen will, das vorher bestellen und dann wird das da rausgeholt und dahin gebracht, dass man das gut begutachten kann. Und da sind echt die verrücktesten Sachen. Also zum Beispiel gibt es dann auf einem so einem Regal das Kaufmann Office. Das ist das einzig vollständige Interieur von Frank Lloyd Wright außerhalb der USA, also ein ganzes Zimmer. Und daneben ist die Frankfurter Küche, ein Design-Meilenstein. Das war 1926 der Urtyp der Einbauküche. Also ganze Räume werden da aufbewahrt und zu sehen sein. Und ein Teil dieses Storehouses ist auch das neue David Bowie Center. Da soll das große Archiv ein Zuhause finden. 80.000 Objekte hat das V&A erworben. Und sie haben mit jungen Leuten erarbeitet, wie sie das kuratieren wollen. Und dann hatten sie da auch aus der Umgebung, haben sie extra so aus Hackney, Newham, Tower Hamlets die jungen Leute rangeholt und haben ihnen so präsentiert, David Bowie kennen wir nicht. Und dann haben die hinterher gesagt, das scheint ein ganz interessanter Typ zu sein. Warum präsentiert ihr den so langweilig? Und dann haben sie da einige Ideen aufgegriffen, wie man ihn vielleicht interessanter präsentieren kann. Und da darf man gespannt sein, was dabei rauskommt. Und dann gibt es noch ein drittes Projekt. Das ist dann ein richtiges Museum, Victoria and Albert East. Das wird erst 2026 eröffnet. Und das ist dann eher ein klassisches Museum, wo eben Ausstellungen zu führenden Künstlern, Designern stattfinden. Und wo aber auch explizit eben das handwerkliche Erbe Ost-Londons aufgearbeitet werden soll. Also eben auch, warum es dann an diesem Ort steht. Also mein Tipp, Hackney Wick, ruhig mal auf dem Zettel haben.
Aber jetzt noch nicht.
Also da, jetzt kann man auch schon hin, finde ich.
Jetzt nur Kaffee trinken.
Genau. Jetzt nur Kaffee trinken.
Museum und dann ab 2026, ab, richtig?
Also 2025, also das erste Bowie und das Storehouse und 2026 dann das richtige Museum V&A East.
Da werden wir noch drüber berichten.
Ja, das stimmt. Ja, das war's aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns schreiben, wenn Sie Fragen und Anregungen haben, an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen.
Valerie Krall.
Christoph Brössel.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Bis bald.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil dieser in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.